Deutschlandfunk. Hintergrund.
Klassenkampf, Antirassismus, Klimapolitik. Was ist heute links? Von Johannes Kuhn.
Berlin im Januar 2024. Gut 3000 Menschen sind ins Tempodrom zur Rosa-Luxemburg-Konferenz gekommen. Punks, Autonome und grauhaarige Vertreter der Friedensbewegung flanieren zwischen Ständen marxistischer Kleinstparteien, blättern in Zeitschriften, in denen die Konterrevolution ausgerufen wird, unterschreiben gegen die NATO oder für Solidarität mit Palästina. Der Spiegel schreibt vom Treffen der Ultralinken, die Bild von Linksradikalen. Doch was ist für die Besucher eigentlich links?
Sozialistisch, kommunistisch, ökologisch kann man ja viel sagen. Links ist eher ein sehr schwammiger Begriff.
Für einen Zustand zu sein, in dem Menschen nicht geknechtet werden, wie es der Brecht so schön gesagt hat.
Jeder, der sich für eine gerechtere Weltordnung einsetzt.
Also man existiert nicht nur für sich selbst und für seinen Individualismus, sondern auch für die anderen Völker, für die anderen Menschen.
Links ist gegen dieses System, unter dem wir leben, sprich Kapitalismus.
Bandiera Rossa, das internationale Arbeiterlied über die rote Fahne, 115 Jahre alt. Noch heute, heißt es, könne man das Lied spät nachts in mancher linken Kneipe hören. Links, das hieß lange Arbeiterbewegung, Arbeiter gegen Kapitalisten, Klassenkampf. Und heute?
Ich glaube, die Befreiung der Arbeiterklasse spielt immer noch eine große Rolle, allerdings nicht in den westlichen Industriestaaten, sondern in anderen Regionen der Welt.
Der Sozialwissenschaftler Horst Kahrs war lange für die linksparteinahe Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig. Die Arbeiterschaft, sagt Kahrs, sei der Bundesrepublik gewissermaßen abhanden gekommen. Und das schon zu Hochzeiten der Sozialdemokratie.
Der Arbeiteranteil lag Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre noch bei 45-50%. Aber auch schon damals erkannte die Sozialdemokratie, dass die Zahl der Arbeiter abnimmt und die der Angestellten und besser Gebildeten zunimmt und man sich dorthin also auch öffnen müsste. Heute beträgt der Arbeiteranteil unter 20%.
Welche Folgen das hat, darüber wird später noch zu sprechen sein. Fest steht, wie die Gesellschaft hat sich auch das linke politische Spektrum seit den 80er Jahren weiter ausdifferenziert. Zu klassisch-sozialdemokratischen Anliegen wie Umverteilung kamen Themen wie Ökologie, gesellschaftliche Inklusion oder Antirassismus.
Wenn wir von links wählen sprechen, würde ich sagen, meinen wir damit so das ganze progressive Spektrum der Parteienlandschaft.
Sagt die Schweizer Politologin Celia Häusermann, die zur linken Politik in Europa ausführlich forscht.
Mit dem progressiven Spektrum meinen wir Parteien, die ökonomisch, also verteilungspolitisch und oder gesellschaftspolitisch progressiv sind.
Verteilungspolitik und Gesellschaftspolitik. SPD, Grüne und Linke gewichten diese Bereiche jeweils unterschiedlich, abhängig vom Zeitgeist, aber auch von parteiinternen Machtverhältnissen. Doch was verstehen Wählerinnen und Wähler, wenn sie von links sprechen? Der Mainzer Politologe Nils Steiner hat in einer Studie Menschen aus Westeuropa befragt, die sich als links oder rechts bezeichneten, welche Inhalte sie mit ihrer politischen Haltung verbinden.
Dass die neuen Themen, in dem Fall meiner Untersuchung sind das Einstellungen zum Umweltschutz und Einstellungen zur Zuwanderung, dass die eben in jüngeren Jahrgängen zunehmend mit der Links-Rechts-Selbsteinstufung zusammenhängen. Was in älteren Jahrgängen eben nicht der Fall ist, wo wir sehen, die Links-Rechts-Selbsteinstufung von Individuen hängt ganz stark mit dem alten linken Thema der Umverteilung zusammen.
Heißt, die Jüngeren im linken Lager identifizieren sich sehr wohl mit gesellschaftspolitischen Themen, die progressive Parteien inzwischen aufrufen. Dennoch gibt es Stimmen, die die politische Linke damit auf Abwägen sehen und sich stattdessen auf linke Positionen wie Sozialstaatsausbau fokussieren wollen. Am prominentesten werden diese Stimmen wahrscheinlich von Sarah Wagenknecht repräsentiert. Die ehemalige linken Politikerin verkündete zur Gründung ihrer Partei Bündnis Sarah Wagenknecht.
Wenn man eine linke Identität so definiert, dass dafür essentiell ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, eine Stimme auch derer zu sein, die in unserer Gesellschaft immer unter die Räder kommen, die seit Jahren von der Politik vergessen wurden. In dem Sinne, natürlich, treten wir dieses Erbe an. Aber für viele Menschen ist links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestyle-Fragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen. Sie werden ihr Urteil finden.
Die Charakterisierung als Lifestyle-Linke, die sich mit Minderheitenfragen und vermeintlichen Großstadtproblemen wie Gendern und Bio-Lebensmitteln beschäftigt, sorgt nicht nur in Wagenknechts ehemaliger Partei für Augenrollen. Als Gegenargument wird oft auf das Konzept der Intersektionalität verwiesen. Auch Benachteiligungen wegen sozialer Herkunft, Rasse, Geschlecht oder sexueller Orientierung seien Folgen gesellschaftlicher Ungleichheit, könnten sich zudem gegenseitig verstärken. Wenn die politische Linke diese komplexe Realität sozial benachteiligter Gruppen ignoriere, laufe sie Gefahr, sie bei einer gerechten Verteilungspolitik zu übergehen. Philipp Thörmer, Bundesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation JUSUS, formuliert es so.
Eine intersektionale Betrachtungsweise hilft extrem dabei, verschiedene Ausbeutungsformen, die innerhalb kapitalistischer Gesellschaften bestehen, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen. Das geht aber auch nur, wenn man im ersten Schritt die unterschiedlichen Betroffenheiten der Ausbeutung in unserer Gesellschaft akzeptiert und respektiert.
Die Philosophin Susan Neiman widerspricht dieser Argumentation. Anders als Wagenknecht hat sie kein Problem damit, dass Interessen von gesellschaftlichen Minderheiten berücksichtigt werden, sondern mit der Haltung, die sich daraus entwickelt.
Ich sehe ein Festnageln an erlittener Erfahrung anstatt ein Blick in die Zukunft. Und ich bin nicht allein in dieser Sicht.
Neiman kritisiert an den sogenannten Woken Linken, Opfererfahrung und Identitätsmerkmale überzubetonen. Der klassische linke Universalismus werde durch Gruppenzugehörigkeit ersetzt. Eine solche Linke begnüge sich am Ende mit der Analyse von Machtstrukturen, statt eine Vision für gesellschaftliche Veränderung zu entwerfen.
Es geht nicht darum, was die Welt einem angetan hat, sondern das, was man in die Welt machen kann. Und das sieht man in der ganzen Rhetorik oder Lieder oder Kunst der traditioneller linke Arbeitsbewegung, die man hat aus dem 19. Jahrhundert und selbst aus der Aufklärung im 18. Jahrhundert, die ein Vorrenner gewesen ist.
Ob diese Kritik gerechtfertigt ist oder letztlich nur den Kulturkampf der politischen Rechten fortschreibt, wird in der politischen Linken seit langem diskutiert. Die Autorin Özge Inan versuchte jüngst bei der Veranstaltung »Muss die Linke woke sein?« der Rosa-Luxemburg-Stiftung den Zusammenhang zwischen Identitätsmerkmalen und Benachteiligung an einem Beispiel zu erklären.
Zum Beispiel hat eine Kollegin mir mal erzählt, dass sie bei einer Zeitung abgelehnt worden ist, also eine Kollegin, die in der Türkei geboren ist und als erwachsene Frau hergekommen ist. Und die ist bei einer Zeitung abgelehnt worden mit der Aussage, naja, Deutsch ist ja nicht ihre Muttersprache und wir arbeiten hier nun mal mit Sprache. Und das ist eben einfach ein knallharter ökonomischer Kampf, den sie da kämpfen muss, einfach einen Arbeitsplatz zu finden. Und dieser ökonomische Kampf ist einfach mit ihrer Rasse, Identität eben verknüpft.
Dass solche Themen nicht nur, aber vor allem formal Höhergebildete ansprechen, ist kein Zufall. Orientierten sich die Akademiker früher eher in Richtung Konservatismus, stellt der Politologe Nils Steiner seit längerem eine Umkehr fest.
Dass eben heutzutage Personen mit höherer formaler Bildung stärker linke Parteien wählen, das bezieht sich aber vor allem sehr stark auf neue linke Parteien, also auf grüne Parteien.
In der Praxis führt das zu einem Paradox. Denn linke Politik richtet sich eigentlich an diejenigen, die eben nicht zu den Bildungs- und Wohlstandsgewinnern gehören.
Das ist tatsächlich ein gewisser Spagat, denn in der Tat setzen sich heute viele progressive Parteien mit den Wählerstimmen der gebildeten Mittelschicht ein für die Anliegen der tieferen Einkommensschichten,
sagt die Politologin Silja Häusermann.
Die Aussage, wir sind für die sozial Benachteiligten da, kann weiterhin stimmen und stimmt auch, wenn man sich anschaut, was sie wirklich für Politiken befürworten, wirtschaftliche Umverteilung, stärkere Inklusion. Aber sie erreichen damit nicht zwingend die Stimmen der Menschen, die davon hauptsächlich profitieren.
Menschen in prekären Verhältnissen wählen oft gar nicht. Die untere Mittelschicht wählt sehr unterschiedlich, orientiert sich aber mit wachsender Sorge vor dem sozialen Abstieg in den vergangenen Jahren verstärkt an rechtspopulistischen und rechtsnationalen Parteien. Doch linke Parteien hätten nicht nur das Problem, dass sich die politische Zielgruppe und die Wählerschaft unterscheiden, sondern auch, dass sich die Politik insgesamt und damit auch linke Politik akademisiert habe, so der Sozialwissenschaftler Horst Kahrs.
Es gibt ja kaum noch eine Partei, die jemanden hätte, was es früher viel häufiger gab, der Parteikarriere gemacht hat, es zum Bundestagsabgeordneten, gar zum Minister gebracht hat, ohne eine akademische Ausbildung. Und wenn man sich die Mitarbeiterschaft von Parteien anguckt, dann sieht es dort genauso aus. Auch auf diese Weise sind Arbeiter verloren worden von den Parteien.
Veränderte Themen, veränderte Wählerschaft und veränderte Konkurrenzsituationen. Die Parteien des progressiven, also linken Lagers, hätten strategisch vier Möglichkeiten, darauf zu reagieren, so die Politologin Häusermann.
Eine zentristische Strategie, also Großbritannien unter Blair, in Deutschland unter Schröder, hat man mit so einer zentristischen Profilierung experimentiert. Eine neulinke Positionierung, stärker Richtung Grünen. Eine sogenannte altlinke Positionierung, die sehr stark auf ökonomische Umverteilung setzt und nicht gesellschaftspolitische Positionen. Und was wir eine linksnationale Orientierung genannt haben, also wirtschaftlich links, aber gesellschaftlich konservativ.
Alle vier Strategien, zentristisch, neulinks, altlinks, linksnational, gingen mit gewissen Risiken einher. Denn wer sich verändert, kann zwar womöglich neue Wählerkreise gewinnen, aber gleichzeitig auch angestammte Milieus verschrecken. Diese Erfahrung machte zum Beispiel die SPD. Ihr zentristischer Schwenk unter Schröder wurde vor allem mit der Hartz-IV-Reform verbunden und führte letztlich sogar zu einer neuen linken Partei, die Linke. Die Agenda 2010 sei aus linker Perspektive eindeutig ein gesellschaftlicher Rückschritt gewesen, sagt User-Chef Philipp Thürmer.
Was damals gemacht wurde, war, dass man sich daran beteiligt hat, einen großen Niedriglohnsektor aufzubauen in Deutschland und damit die Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen extrem geschwächt hat und ihre Stellung insgesamt in der Gesellschaft verschlechtert hat.
Über das Erbe von Hartz IV hatten die Sozialdemokraten lange mit sich gerungen. Als Teil der Ampelregierung hat man mit der Einführung des Bürgergeldes die Agenda-Politik teilweise korrigiert. Und programmatisch ist wieder eine deutlich linkere Ausrichtung erkennbar, werden Forderungen nach Vermögensteuer oder einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen sichtbar nach vorne gestellt. In der Ampelkoalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz spielen die Sozialdemokraten allerdings eine sehr anpassungsfähige Rolle. Ob die SPD also wirklich wieder eine Altlinke oder doch eher eine zentristische Strategie fährt, darüber lässt sich streiten. Philipp Thürmer, als Juso-Chef qua Amtes ein Scholz-Kritiker, erkennt zumindest seit einigen Jahren veränderte Prioritäten. Die würden im Vergleich zur Finanzkrise 2008 deutlich.
Da wurden vor allen Dingen Banken, große Konzerne gerettet. Und kaum etwas für die BürgerInnen tatsächlich getan. So, das Einzige, was einem da einfällt, ist die Abwrackprämie. Die Antworten auf die Corona-Krise, die Energiepreiskrise als Folge des Ukraine-Kriegs, die waren meiner Ansicht nach deutlich linker. Da wurden sogar Preise gedeckelt, richtig in Märkte eingegriffen. Beides mal unter Mitverantwortung der Sozialdemokratie.
Ein Beispiel für eine linksnationale oder auch linkskonservative Ausrichtung wiederum ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Das Parteimotto für Vernunft und Gerechtigkeit konkretisierte die Namensgeberin auf dem Gründungsparteitag folgendermaßen.
Für wirtschaftliche Vernunft statt Klientelpolitik, für soziale Gerechtigkeit statt einer immer wachsenden Ungerechtigkeit und Ungleichheit, für Frieden und ja auch für Meinungsfreiheit und Respekt statt Cancel Culture und einem übergriffigen politischen Autoritarismus.
Mehr Sozialstaat, mehr Nationalstaat, weniger Migration, keine Unterstützung für die Ukraine, dazu Fundamentalkritik an der Ampel, speziell den Grünen sowie dem politischen Betrieb insgesamt. Wagenknechts Partei entzieht sich klaren Zuschreibungen und will vor allem politisch Unzufriedene gewinnen. Zu den ausgewählten Gründungsmitgliedern gehörten allerdings vor allem ehemalige Mitglieder der Partei Die Linke. Die formulierten ihre Prioritäten auf dem BSW-Parteitag so.
Das wichtigste Thema für mich ist, dass wir den Frieden in der Welt wiederherstellen.
Umverteilung von oben nach unten. Und für mich ist ein wichtiges Thema auch Frieden.
Die Migrationspolitik, wenn man irgendwie alle Leute, die herkommen, in die sozial schwächeren Gebiete steckt, klappt das für mich null. Und das war für mich leider eine Sache, die ich in der Linken oder die man nicht so ansprechen konnte.
Es gibt ja Themen wie Migration, wo die Linke sich dann, ich sag mal, so ein bisschen festgefahren hat, gesperrt hat.
Dass Wagenknecht in Teilen der Linken ankommt, wundert den Linksparteipolitiker Klaus Lederer nicht.
Es gibt ja diejenigen, die finden, dass Putin eigentlich irgendwie nur der nette russische Bär ist, der vom Westen zu sehr gereizt wurde und gar nichts anderes konnte. Es gibt viele Linke, die immer noch auch diesem fossilen Wohlstandsmodell anhängen und glauben, dass das die Lösung der Probleme ist. Das macht Wagenknecht ja auch. Sie sagt ja irgendwie, also billiges russisches Öl ist doch super, ist für den Wirtschaftsstandort wichtig. Und natürlich soll hier jeder seinen Porsche fahren können und so. Und es gibt auch viele Linke, die ernsthaft noch der Fantasie anhängen, der Westen sei das einzige Problem. Und alle Probleme auf dem Globus seien darauf zurückzuführen, dass es den Westen gibt.
Ob Wagenknecht wirklich eine neue Spielart linker Politik vertritt und ob sie noch dem linken Spektrum zuzuordnen ist, der Sozialwissenschaftler Horst Kahrs ist skeptisch. Derzeit lasse sich die Partei noch überhaupt nicht einordnen.
Was ist das für eine Partei? Das ist eine Personenpartei. Wir haben eine politische Unternehmerin, Sarah Wagenknecht, und die Person ist das Programm. Ich halte das nicht für eine Partei, die bestimmte Positionen schon hat. Die Aufgabe wird sein, jetzt bei den nächsten Wahlen irgendwie erstmal sich zu behaupten und vor diesem Hintergrund dann irgendwann mal in die programmatische Arbeit einzusteigen und aufgrund dessen, was man über seine Wählerschaft weiß, auch ein Stück weit zu bestimmen, was man sein will.
Wagenknechts Ex-Partei Die Linke wiederum steht vor anderen Fragen. Will sie sich nach Jahren des fortgesetzten Niedergangs altlinks auf soziale Kernthemen konzentrieren oder neulinks Themen wie die Klima- und Migrationspolitik stärker nach vorne stellen? Klaus Lederer, der ehemalige Berliner Kultursenator und Mitglied von Die Linke, hält die Ausrichtung auf die Menschheitsfrage Klimaerhitzung für keine Frage der politischen Strategie, sondern angesichts der zu erwartenden Auswirkungen schlicht für eine Überlebensfrage. Auf die habe aber noch keine linke Kraft eine Antwort formuliert.
Also im Großen und Ganzen herrscht hier auch bei Grünen, auch bei Sozialdemokraten, auch bei großen Teilen der Linken so die Annahme vor, wir können relativ unproblematisch so weitermachen. Wachstum ist immer das wichtigste Ziel, dem alle anderen nachzuordnen sind, weil sonst gibt es ja nichts zu verteilen und nichts umzuverteilen. Das heißt, wir verharren letztlich absolut immer noch in derselben Logik, wie das in den 70er, 80er, 90er Jahren der Fall war. Nämlich, dass durch Wachstum, und das soll dann eben ein grünes Wachstum sein, die Probleme schon irgendwie in den Griff zu bekommen sind. Und da kann ich nur sagen, das ist nicht der Fall.
Lederer hat seine Haltung jüngst mit einem Buch über das Linksein unterfüttert. Die Klimafrage sei auch deshalb eine linke Frage, weil die fortschreitende Erderhitzung auch die Ungleichheit ins immer Extremere wachsen lassen werde. Und umgekehrt, je stärker die Ungleichheit, desto schwieriger werde die Bekämpfung der Klimafolgen. Lederers Fazit:
Aus meiner Sicht existiert auf der Linken eine Repräsentationslücke, eine Linke, die sagt, lasst uns doch mal die Frage stellen, was ist Wohlstand für uns und wirklich nötiger und für ein gutes Leben in Gesellschaft sinnvoller Wohlstand, in dem keiner Angst haben muss, dass bestimmte Grundbedürfnisse für sie oder ihn nicht erfüllt werden, indem wir versuchen, auch die globalen Verhältnisse anders zu ordnen, dass anderenorts auf diesem Planeten Menschen die Chance haben, in gleicher Weise sich frei zu entfalten.
Eine politische Linke, die das Postwachstum ernst nimmt und den Wohlstand nicht nur verteidigt, sondern an die klimatischen Zukunftsbedingungen anpasst? Derzeit ist das auch innerhalb des progressiven Lagers eine Außenseiterposition. Und der Zeitgeist weht aus einer anderen Richtung. Konkrete Klimamaßnahmen polarisieren. Und statt des linken Lagers befinden sich Konservatismus und reaktionäre Kräfte bis hin zum Rechtsextremismus im Aufwind. Für einen Abgesang auf die politische Linke sei es in Europa jedoch zu früh, sagt die Politologin Silja Häusermann.
Wenn man rein die Wähleranteile sich anschaut, wie viele Menschen links wählen, irgendeine linke Partei, nicht zwingend die Sozialdemokratie, aber eben auch grüne Parteien, Linksaußenparteien, sozialliberale Parteien, sozialistische Parteien, dann sehen wir vor allem Stabilität im linken Wähleranteil.
Allerdings, so räumt Häusermann ein, schwinge in der Erzählung vom Niedergang etwas anderes mit. Nämlich, ob die politische Linke ihr Versprechen von sozialem Ausgleich, sozialer Sicherheit, Stabilität und Aufstiegschancen noch erfüllen kann.
Ob quasi das linke Versprechen an Kraft verliert. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für das linke Spektrum, dass sie natürlich hier einer strukturellen Entwicklung entgegensteht, welche Ungleichheiten produziert, welche Aufstiegschancen limitiert in der Wissensökonomie. Und da ist sie in einem starken Gegenwind und kann quasi gewisse Versprechungen, von denen sie auch gelebt hat und für die sie stand, weniger gut einlösen.
Das war der Hintergrund. Klassenkampf, Antirassismus, Klimapolitik. Was ist heute links? Von Johannes Kuhn. Redaktion: Annabel Brockhus.